Der alte weiße Mann, ein Patchwork-Drama.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Mama, wenn du dich nicht von dem trennst, zieh ich aus. Das sagt Lotte, 17, zu ihrer Mutter Sarah. Und zu ihrem Stiefvater sagt sie, du bist nicht mein Vater, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, alter weißer Mann.
Unsere heutige Geschichte dreht sich um Generationskonflikte, Vorurteile, Klischees, Rassismus und gleichzeitig das tägliche Leben von Patchwork-Familien. Und das ist, wenn man es mit etwas Humor sieht, auch manchmal ganz lustig.
So, und ich erzähle euch, wie es für mich war, in einer Patchwork-Familie aufzuwachsen. Und jetzt lebe ich lustigerweise wieder in einer Patchwork-Familie. So ist es. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich bin auf jeden Fall der Markus. Ich bin Journalist und bin der Mann von der Indra. Ich stelle nur mal uns kurz vor.
Ich bin die Indra. Ich bin nicht in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Auch Journalistin und Moderatorin beim großen Radiosender. Und vor uns sitzt Andrea.
Ich bin die Andrea Breu, Einzelpaar- und Familientherapeutin. Und habe die Beziehungspraxis in München und ich bin tatsächlich sowohl in einer Patchwork-Familie zu einem Teil aufgewachsen, als auch, dass ich jetzt in einer lebe.
Also ganz schön viel Patchwork.
Ja, ganz schön viel.
Es ist Sarah, die ihre Tochter Lotte mit zu Andrea schleift. So muss man es sagen, weil Lotte findet das total weird, wie sie sagt, dass sie zusammen mit ihrer Mama zu einer Therapeutin gehen soll.
Die Lotte, so ein richtig süßes Mädel, blonde Haare, Sommersprossen, mag ich ja besonders, habe ich ja schon öfter gesagt. 80er Jahre Schlaghose und ganz schön rebellisch sitzt die bei mir. Und ihre ersten Worte sind, ey, ich find's voll peinlich, dass meine Mutter gesagt hat, ich soll hierher kommen.
Die Mutter, also die Sarah, zuckt dabei mit den Achseln und schaut Frau Liebe, so nennen wir Andrea immer liebevoll, verzweifelt an und sagt, tja, Frau Breu, ich wüsste mir einfach keinen Rat mehr.
Mutter und Tochter sitzen bei dir. Ist nicht so der Standardfall, oder, Andrea,
nee,
bei dir?
Ist nicht der Standardfall, aber ich habe ja ganz bewusst den Namen die Beziehungspraxis gewählt, weil es um Beziehungen geht und zwar um Beziehungen aller Art. Das muss nicht die Beziehung zum Partner sein. Ich hatte zum Beispiel auch schon öfter mehrere Geschwister, ich hatte auch schon Familien da sitzen und ich habe auch immer wieder Väter mit einer Tochter, fast öfter als die Mutter, wenn ich ehrlich bin, wobei es eigentlich immer um die Beziehung zu sich selber geht. Die ist natürlich auch ganz stark gemeint, genau.
Also wir stellen euch jetzt mal die Personen unserer heutigen Geschichte vor.
Die Charaktere, Stiefvater Paul.
Er ist in den späten 50ern oder in den frühen 60ern, je nachdem, wie man es nimmt, ein konservativer Mann, der an traditionellen Werten festhält und er glaubt, er hat in seinem Leben viel erreicht und erwartet dementsprechend Respekt. Und besonders von jüngeren Menschen erwartet er Respekt. Er ist höflich, aber auch unnachgiebig und oft blind für seine eigenen Vorurteile. Er hat so Schwierigkeiten mit modernen Werten wie Feminismus oder dem veränderten Familienmodell klarzukommen. Seine Ansichten über, wie er sagt, Disziplin und Respekt wirken auf die junge Generation tatsächlich total veraltet. Ihr könnt euch sicherlich an den Titel Alter weißer Mann noch erinnern. Hier ist er.
Die Stieftochter. Lotte,
you need to be free.
17 Jahre alt, rebellisch, haben wir schon erzählt, und fühlt sich von ihrem neuen Stiefvater bevormundet und missverstanden. Sie nennt ihn abfällig weißer alter Mann und sieht ihn als Symbol für alles, was sie an der älteren Generation ablehnt. Festgefahrene Ansichten, Denken wie ein Patriarch und mangelnde Offenheit für neue Ideen. Sie steht für die Vielfalt, die Gleichberechtigung und dafür, progressive Ideen in den Vordergrund zu stellen. Die Mutter, Sarah.
Die Mutter, Sarah, ist Mitte 40, pragmatisch und verliebt in Paul. Sie versucht zwischen ihrer Tochter und ihrem neuen Partner zu vermitteln, bleibt aber oft zwischen den beiden Fronten gefangen. Sie liebt Paul, erkennt aber auch manchmal seine starren Ansichten, die ganz schön viel Konflikte hervorrufen. Und gleichzeitig will sie ihre Tochter unterstützen, die in ihrer noch jugendlichen Phase alles hinterfragt.
Wir werden eine Patchwork-Familie.
Lottes Papa und Sarahs Mann, erster Mann, ist vor 10 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Da war Lotte 7 Jahre alt.
Das arme Mädchen.
Tragisch.
5 Jahre waren die beiden dann alleine. Bis zu Lottes 12. Lebensjahr hat sie nach dem Tod ihres geliebten Vaters mit der Mutter Sarah in einem Bett geschlafen.
Ja, die zwei haben sich förmlich aneinander geklammert, was ich total verständlich finde.
Zu Hause haben sie auch heute noch eine Art kleinen Altar aufgebaut mit einem Bild, einer Kerze, die sie immer wieder anzünden und kleinen Andenkchen auf einem Tischchen davor.
Und vor 3 Jahren lernt die Sarah dann den Paul kennen, der um einiges älter ist. 5 Jahre war sie alleine.
Andere Männer haben sie nicht interessiert, weil sie so in Trauer war und nur für ihr Kind da sein wollte.
Paul und Sarah lernen sich, wie ganz oft, mehr oder weniger zufällig kennen, bei einem Abendessen über Freunde. Und sie finden sich sympathisch, treffen sich wieder und wieder. Und irgendwann, ganz langsam, hat sich daraus eine Beziehung entwickelt. Auch Lotte lernt Paul kennen, allerdings erst, nachdem Sarah mit Paul schon 1,5 Jahre mehr oder weniger zusammen ist, weil sie sich erst ganz sicher sein wollte.
Total verständlich.
Ja. Andrea, wann ist der richtige Zeitpunkt, einem neuen Partner sein Kind vorzustellen? Oder andersrum, dem Kind den neuen Partner vorzustellen?
Boah, das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Alter des Kindes zu tun. Und was auch passiert ist, ist da jemand gestorben, haben die sich getrennt oder wie lang war die alleine und so weiter und so fort. Also ich denke mal, es ist wichtig, den Kindern einen potenziellen Partner nicht nach 3 Wochen vorzustellen und dann ist der wieder weg und dann kommt wieder der nächste. Also ich kenne Fälle, die wechseln die Partner vor ihren Kindern wirklich, ich sag jetzt mal 7 Partner in 3 Jahren. Finde ich für die Kinder schwierig, sich immer wieder auf sowas einzulassen.
Total, das
also das erscheint mir nicht okay.
Albtraum.
Also wir haben damals, es ist meine jetzige Patchwork-Situation, in der ich bin, wir haben uns 13 Monate gekannt, bis ich die Kinder tatsächlich dann wirklich kennengelernt habe. Die Kinder, also praktisch meine waren ja schon älter, aber seine sind noch ein bisschen kleiner und haben gesagt, wir wollen erst sicher sein, dass man den Kindern nicht nochmal was zumutet und dann vielleicht wieder irgendeinen Abschied. Und das finde ich ist schon ganz wichtig. Und viele wollen sich aber die Umstände auch nicht machen, weil du musst ja auch immer wieder von der Logistik her. Ja, also es ist ja viel einfacher, wir gehen zusammen in den Zoo, vor allem wenn beide zum Beispiel auch Kinder haben. Aber das ist dann wie eine Familienzusammenführung. Und wenn die sich dann wieder eingelassen haben und dann trennen die sich, also ich persönlich finde es schwierig, wenn man sich nicht ausreichend Zeit lässt. Ich glaube, so einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Es gibt wahrscheinlich eher einen günstigeren und einen ungünstigeren.
Also lieber mehr Zeit als zu wenig, das steht fest.
Ja, würde ich auch sagen.
Als der Paul und die Lotte sich kennenlernen, ist es ganz gut und die verstehen sich auch ganz gut. Und als dann aber später der Paul bei Sarah und Lotte einzieht, da sind die schon 3 Jahre ein Paar. Als er nur zu Besuch kam, war alles ganz cool, aber jetzt, wo es ums Zusammenleben geht, ist die Spannung von Anfang an spürbar, weil die Lotte ihn als Eindringling im Leben wahrnimmt und Paul sieht es irgendwie so als seine Verantwortung für Ordnung zu sorgen, so wie er ja auch tickt, wir haben es vorher gehört, und seine väterliche Rolle einzunehmen, die viel aus Ansagen besteht und da prallen unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander.
Ja, Paul selber ist kinderlos und bei Sarah, Lotte und ihm kracht's jetzt fast jeden Tag.
Paul versteht überhaupt nicht, warum die Lotte ihre Meinung nicht respektvoll äußern kann, so wie er es findet, während Lotte ihn als Relikt der Vergangenheit als alter Mann ansieht. Ja, ja, klar.
Als Relikt der Vergangenheit.
So sagt sie es tatsächlich.
Das Relikt der Vergangenheit.
Ja, ist schon auch hart.
Halligalli-Konflikte in der Patchwork-Familie.
Paul will, dass Lotte beim Abendessen das Handy weglegt und richtig mit der Familie spricht, wie sich's gehört.
Lotte wirft Paul vor, seine Kommentare zu aktuellen Themen seien sexistisch oder rassistisch, was er als überempfindlich abtut.
Paul besteht tatsächlich darauf, dass Lotte früh ins Bett geht, weil er an strenge Regeln glaubt, während sie natürlich ihre Freiheit als Teenager verteidigt. Klar, sie ist 17. Ne?
Da muss man auch nicht mehr früh ins Bett gehen, oder?
Das ist schon hart.
Den Begriff weißer alter Mann benutzt Lotte provokativ, um Paul zu beschreiben. Sie meint damit nicht nur sein Alter oder seine Hautfarbe, sondern seine vor allem verkrusteten und veralteten Ansichten und die Art, wie er auf die Welt blickt.
Darf man weißer alter Mann sagen? Es gibt auch gerade einen Film dazu mit Jan-Josef Liefers und Elias Mbarek. Donald Trump zum Beispiel wird auch so genannt, manchmal auch Thomas Gottschalk.
Echt?
Also grundsätzlich Männer, die, ich sag jetzt mal, veraltete Ansichten haben oder sehr konservative und weiße Haut. Ich persönlich sage euch ganz ehrlich, ich finde es genauso schwierig wie jetzt Schwarze oder wen auch immer zu diskriminieren. Aber auch ich habe schon zu jemandem mal gesagt, du benimmst dich wie ein weißer alter Mann.
Echt?
Zu wem denn?
Ja, zu dir nicht. Du siehst aus wie ein Italiener. Deine Haut ist immer leicht gebräunt. Nein, jetzt mal Spaß beiseite.
Also ich kannte tatsächlich diesen Begriff eigentlich.
Kanntest du noch gar nicht?
Nicht so, das ist nicht in meinem Sprachgebrauch. Ja. Ich finde ihn selbst auch problematisch, weil er so, ja, so Stereotyp, also das ist ja, wie du sagst, auch die Hautfarbe und das Alter ist in einer Schublade, also du bist eigentlich ein
so auch so alte, weiße Männer, die die Welt regieren.
Das
ne?
ist schon ein geflügeltes Wort, glaube ich, was viele kennen, wo halt einfach so eine alte, antiquierte, aus der Zeit gefallene Idee dahinter steckt. Aber wir haben jetzt nicht gehört, zu wem du alter, weißer Mann gesagt hast, Spatzelchen. Wer war das denn?
Stimmt, jetzt hat sie gut abgelenkt, genau.
Ich habe mich danach auch entschuldigt.
Wer war es denn?
Sage ich nicht.
Ah, okay, ach, komm. Das bleibt jetzt offen.
Na gut, dann zurück zu Paul. Er versteht auf jeden Fall diesen Begriff überhaupt nicht, er versteht es natürlich nicht und empfindet das so als persönliche Beleidigung, selbstverständlich, was soll er auch anderes machen, es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass seine Art zu reden, seine Art zu denken und zu handeln aus einer anderen Zeit stammen könnte.
Skurrile Missverständnisse und absurde Szenen.
Paul und Lotte reden aneinander vorbei, eigentlich immer.
Weil sie in unterschiedlichen Welten leben und unterschiedliche Sichtweisen haben.
Klar, Paul versucht, Lotte für klassische Musik zu begeistern. Sie findet es boring.
Sie steht auf Deutschrap und moderne Popkultur.
Als ich das gehört habe, musste ich sehr lachen. Paul bringt Lotte ein Buch über Frausein in der Gesellschaft aus den 70er Jahren mit.
Das ist natürlich schon
also ich meine, er ist
halt
wirklich ein Spezialist, gell?
Der ja, und Lotte denkt so, sich Paul. Nicht dein Ernst.
Ist ein bisschen extrem, muss man jetzt mal sagen, ja. Wie die beiden da so gestrickt sind. Das ist natürlich extrem weit auseinander. Aber
es ist Realität.
Es ist auf jeden Fall bei denen Realität.
Lotte findet dieses Buch Frau sein in der Gesellschaft aus den 70ern jedenfalls total sexistisch und überholt. Und das geht gar nicht.
Paul plant eine Reise in den Oman für die Familie, um sich die gigantische Natur anzuschauen, die Vielfalt und die Kultur kennenzulernen.
Lotte will nicht mit, obwohl Paul sie eingeladen hat. Lotte will lieber in den Europapark Achterbahn fahren.
Paul findet das undankbar.
Und Sarah meint, man könne doch auch einen Weg finden, der irgendwo in der Mitte liegt. Statt 2 Wochen Oman nur eine, dafür ein Wochenende Europapark.
Und am Ende kriegen sich alle so in die Haare, dass sie nirgendwo hinfahren.
Tja. Und der Paul findet, dass Lottes Zimmer aufgeräumt sein müsste und sagt oft, wie das hier aussieht. Klamottenberge, ungemachtes Bett, Teenagerzimmer halt, ja. Teller mit Pizzaresten, halb leere Dosen. Wer kennt es nicht? Ich glaube, viele kennen das. Und es stinkt wie in einem Puma-Käfig. Er reißt jedes Mal die Fenster auf, wenn er in ihr Zimmer kommt. Aber sie will gar nicht, dass er reinkommt. Deswegen versucht sie, die Tür eigentlich zuzuhalten.
Tja, und Mutter Sarah findet, das sei eigentlich Lottes Reich und Lotte müsse lernen, Selbstordnung zu schaffen.
Völlig richtig.
Tut sie aber nicht, schimpft Paul und schon ist der nächste Patchwork-Streit vorprogrammiert.
Digitales Missverständnis heißt er nämlich. Paul versucht, Lotte per WhatsApp eine Nachricht zu schreiben, versteht aber nicht, wie Emojis funktionieren und schickt dann versehentlich so einen Kuss-Emoji. Ihr kennt das ja. Sie findet auch das übergriffig. Paul hat es ja eigentlich nur lieb gemeint, aber hat sich halt trotzdem vertippt.
Wobei ich jetzt ein Kuss-Emoji auch nicht so schlimm finde.
Für zwei, die nur streiten. Doch.
Naja.
Du schickst ja auch eben Hans und Franz eine.
Das ist in meinen Augen ein bayerisches Bussi, ja, dieser genau. Kuss-Emoji.
Ja, ja, das richtig. Stimmt. Ich sehe das auch ganz locker, aber wahrscheinlich sehen es nicht alle so.
Dann haben sie auch noch den Gender-Debatte-Disput. Paul stolpert über Begriffe wie non-binär oder genderfluid und versteht nicht, warum es solche Kategorien überhaupt gibt. Das führt wiederum zu superhitzigen Diskussionen, bei denen Lotte ihn als antiquiert beschimpft.
Dann kommt natürlich, und das ist also eigentlich fast nicht vermeidbar, von Lotte auch der Satz, Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Was ja auch stimmt.
Und das ist der Auslöser, warum Sarah mich kontaktiert hat und mit ihrer Tochter jetzt bei mir sitzt. Ich bin ihr empfohlen worden, weil ich mich eben nicht nur um Paare, sondern auch um komplexe Familienkonstellationen, eben um Beziehungen kümmere.
Also wenn sie bei dir sitzt, gehe ich davon aus, dass die Sarah möchte, dass die Lotti sich verändert und nicht ihr Freund, richtig?
Ja, das werden wir noch sehen.
Zurück zur ersten Sitzung.
Wie hast denn du mit Lotti, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf, die Kurve überhaupt gekriegt? Oder wie hast du das Eis gebrochen, Andrea?
Mei, mit Verständnis. Also ich habe es voll verstanden, dass sie es weird fand, bei mir zu sitzen und strange. Und habe ihr erstmal lange zugehört und sie fühlt sich nicht verstanden. Und ich habe natürlich auch gesagt, ich bin auch in einer Patchwork-Situation groß geworden und habe dann, als ich 8 war, plötzlich einen zweiten Vater vorgesetzt bekommen und das öffnet natürlich schon so ein bisschen die Türen, ja. Also da sitzt jetzt nicht irgendeine blöde Therapeutin, die keine Ahnung vom Leben hat oder aus dem Lehrbuch labert, ja, sondern ich bin mit dir auf einer Ebene, auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin, aber ich kenne das, was du damit machst. Und natürlich auch ihre Mutter. Also die sitzt zwischen zwei Stühlen, das ist ja auch ein Leidensdruck, den die Frau hat. Genau, so hat es ganz gut geklappt.
Wie war das bei dir in deiner Patchwork-Situation?
Als ich 4,5 war, ist meine Mutter gestorben und mein Vater hat sehr schnell wieder geheiratet. Und ich war in einer Situation…
Sehr schnell musst du vielleicht…
Sehr schnell heißt nach einem Jahr…
Das ist wirklich schnell.
Das ist sehr schnell. Sehr schnell. Ja. Ne? Und ich war am Anfang auch… Genauso nicht versöhnlich, ich war viel jünger natürlich als die Lotti zu dem Zeitpunkt. Aber auch in der Zeit habe ich nicht die Frau, die da plötzlich da war, als meine neue Mutter akzeptiert. Die war glücklicherweise nicht so wie der Paul hier, sondern hat es viel, viel behutsamer gemacht. Und so ist es tatsächlich meine Mutter geworden heute. Wenn ich jetzt heute das so sehe, dann ist das meine Mutter.
Du warst und natürlich auch sehr klein.
Ich war sehr klein natürlich.
Nicht 17 und schon rebell und fertig.
Das ist ein riesengroßer Unterschied, weil das ist das, was du vorher gesagt hast, Andrea. Es spielt eine ganz große Rolle, in welchem Alter das passiert.
Ja, das glaub
weil wenn
ich
nämlich
auch.
Wenn nämlich ein Kind schon eine Person geworden ist und die Sachen hinterfragt, dann ist das eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Zurück zu Lotti, was ich mir auch gut vorstellen kann, dass bestimmt auch immer noch die Trauer, die verschwindet ja nie, ne, wenn dein Vater gestorben ist.
Weißt du, an den Punkt sind wir dann auch gekommen, weil du musst ja auch mal überlegen, für die Mutter war der Paul jetzt die große neue Liebe. Aber da gibt's auch immer so einen Teil, wo das Kind das so ein bisschen als Verrat sieht, dass die Mutter jetzt wieder glücklich ist mit einem anderen Mann. Was heißt denn das jetzt auch für Lottes Vater? Also hat die den schon vergessen und wie ist denn das eigentlich, ja? Und so cool, wie sie vielleicht auch selber so wirkte, oh, ich bin ja so cool und so, fängt sie irgendwann wirklich an zu weinen und erzählt auch, dass sie ihren Vater oft so vermisst.
Na klar, Logo.
Verschwindet so ein Schmerz nie?
Nee, sowas. Ich glaube, im Bewusstsein sicherlich, aber im Unbewussten, denke ich, verschwindet das nicht.
Andrea?
Nein, das verschwindet nicht. Die Trauer, die geht nicht weg, aber sie verändert sich. Das heißt, die Abstände werden größer und die Ausschläge sind nicht mehr so stark wie am Anfang. Das ist der Trauerprozess.
Ja, genau.
Markus hat gerade erzählt, und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, dass seine neue Mutter quasi ihn hat kommen lassen. Also nicht so wie der Paul, der sich dann doch ziemlich schnell aufgedrängt hat, mit Regeln und wie irgendwas zu sein hat, sondern sie hat dich kommen lassen und ist dir mit sehr viel Liebe begegnet.
Total. Und sie hat vor allem mich entscheiden lassen. Das ist ja das ganz Wichtige. Ja. Natürlich war das am Anfang eine schwierige Situation. Ich habe, als meine Mutter gestorben ist, haben mein Bruder und ich alleine bei meinem Vater im Bett geschlafen.
Auch.
Und, ja, natürlich. Klar, das war da genauso. Und dann kam plötzlich eine andere Frau, die war dann da und wir waren nicht mehr da. Es wurde aber auch, muss ich jetzt auch mal sagen, weil mein Vater war da auch nicht jemand, der da so super drüber geredet hat. Der hat nicht so viel erklärt.
So war das früher
oft. Es war früher ganz oft so, ich weiß schon. Aber meine Mutter hat eher diesen Teil übernommen. Ne? Weil die war, was das anging, wirklich eine sehr schlaue Frau. Und die hat auch später uns adoptiert, mein Bruder und mich. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ist das meine Mutter. Heute in meiner Perspektive.
Und meine Schwiegermutter, eine ganz tolle.
Ja, ich habe sie ja auch schon kennenlernen dürfen. Und genauso ist es. Es ist oft ist es auch sehr schmerzhaft, wie du sagst, es war eine sehr kluge Frau oder sie ist eine sehr kluge Frau ja immer noch, dass sie euch hat kommen lassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Erwartungen an die Kinder nicht so hoch sind. Die müssen dich jetzt annehmen oder müssen jetzt nett zu dir sein oder sonst was. Und der Paul macht es natürlich ein bisschen ungünstig. Der kommt gleich und haut ihr da alles seine ganzen Konzepte drüber, so hat es zu sein. Und das finde ich schon auch sehr, sehr ungünstig. Also da kann er gar nicht gut mitfahren.
Man muss dazu sagen, dass es immer schmerzhaft ist. Du hast gesagt, das ist ganz schön schmerzhaft. Es ist immer schmerzhaft, wenn jemand Neues in eine Familie kommt. Dann ist das immer erstmal vielleicht schwierig.
Ja, vor allem für die Kinder.
Ich meine für die Kinder.
Ganz oft damit zu tun, wenn ich jetzt den mag, den Paul, dann ist es vielleicht so, dass das wie so ein Verrat an meinem Papa ist. Und deswegen kann sie ihn manchmal gar nicht mögen. Und so ist es auch ganz oft bei einer Trennung. Ja, das ist so wichtig, dass man da sehr sensibel mit umgeht.
Nach der ersten Sitzung, in der Lotti ja dir ganz schön ihr Herz ausgeschüttet hat und auch schon Tränen geflossen sind dann, hast du ausgemacht, dass du dich erstmal mit Paul triffst.
Und dann hast du ihn kennengelernt, Andrea. Wie findest du den Paul? Wie ist er?
Also, ich fand ihn eigentlich ganz nett, ganz sympathisch, aber so ein bisschen Typ Lehrer oder Professor, so mit Jackett und so. Aber gut, ich meine, der ist halt nicht 20.
Nee, klar.
Irgendwie sah er schon aus wie so ein älterer Herr.
Bist du ihm auch begegnet
dann. Ja, und er versteht die heutige Jugend nicht. So hat er es auch gleich gesagt.
Hat er das gleich gesagt?
Ja, hat er gleich gesagt. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht und so. Naja, jetzt kann ich natürlich bei dem nicht sagen, jetzt chill mal deine Base, sondern ich muss ihn Professor, sondern ich habe natürlich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen und es ist bestimmt nicht so ganz einfach. Jetzt erzählen Sie doch mal, wie ist denn Ihre Situation? Ich schaffe das, glaube ich, ganz gut, die Leute abzuholen, wo sie stehen. Ich glaube, das kann ich ganz gut.
Ich glaube, das Problem an den alten weißen Männern ist ja nicht das, dass sie die Jugend nicht mehr verstehen, sondern dass sie die Jugend nicht mehr verstehen und sagen, es ist nicht mein Fehler. Die anderen sind falsch.
Ja.
Das ist die Diskussion, die wir bei Thomas Gottschalk hatten. Das ist die Diskussion, die es bei Trump und Musk gibt. Es geht ja um die Leute, die sagen, ich verstehe die nicht mehr, aber die sind falsch.
Wie ist denn das jetzt? Die heutige Jugend oder sind wir einfach alt geworden?
Naja, ich denke, das ist jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes, als es jetzt nehmen wir wieder unsere Zweierbeziehungen. Er sagt, die Situation war so, sie sagt, aus meiner Sicht war die Situation so. Aber sie lassen das nicht so stehen und sagen, boah, wenn du das so siehst, spannend. Ah, ich sehe es anders, auch spannend, sondern nein, so wie ich es sehe, ist es richtig und ausschließlich richtig.
Und du bist doof.
Und du siehst es einfach nicht gut. Du hast was auf den Augen oder hast was in der Birne oder ich weiß nicht was. Und das ist ja nichts anderes, ob in Zweierbeziehungen oder auch in der Generation oder in der Kultur. Das ist ja Schnurze.
Ich kann mich erinnern an meine Oma, dieses Generationenproblem an bestimmten Dingen, das gab es doch schon immer.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Das gab es doch immer schon. Ja. Meine Oma, die hat gesagt, bei uns war es nicht der Computer oder Social Media, da war es das Fernsehen. Ihr glotzt den ganzen Tag nur Fernsehen und ihr werdet doch blöd.
Wir müssen da schon rechteckig sein.
Genau. Wieso lest ihr nicht mal was? Und dann diese Löcherhosen, das geht doch überhaupt nicht. Also das gab es immer schon.
Mit eurer Jugend geht die Welt unter.
Richtig, das läuft. Ja. Ihr müsst erstmal was leisten und so weiter. Das ist doch ein Standard. Eigentlich müsste man das doch schon wissen, dass das so ist. Ja,
es kehrt irgendwie immer wieder von Generation zu Generation. Und ich glaube, je schneller sich Medien und Technik und ChatGPT und weiß der Kuckuck was verändern, also unsere Umwelt quasi, umso schneller geht es, glaube ich, dass sich ältere Menschen nicht mehr gut auskennen. Und dann kommen solche Sprüche.
Die Menschen ticken im Laufe ihres Lebens alle relativ ähnlich. Wenn sie erwachsen sind, dann können sie sich an alles anpassen und können ganz viel lernen und sich anpassen und kriegen dementsprechend ganz viele neue Einflüsse mit und nehmen sich die auch an. Und im Laufe ihres Lebens wird diese Fähigkeit immer weniger. Und je älter die Leute werden, desto weniger sind sie flexibel und bleiben in ihren alten Mustern stecken und können sich nicht mehr an neue Dinge adaptieren. Und dementsprechend entsteht dieses Generationenproblem.
Viele Ü40 sagen ja, ja, die neue Generation hier, Work-Life-Balance, und die kriegen nichts mehr gewuppt und so, die wollen nicht arbeiten.
Naja, ich meine jetzt immer auch mal ehrlich, ein bisschen wissenschaftlicher zu werden. Es gibt auch viele Studien darüber, dass einfach die Belastung oder auch Problemlösestrategien in den jüngeren Generationen nicht mehr ganz so einfach sind. Also da gibt es wirklich auch Studien drüber, also muss man einfach ganz klar sagen.
Woran liegt das, das denkst du?
Ja, weil wir heute halt einfach nicht mehr 5 Kinder in der Familie haben, sondern bei den meisten Fällen nur noch 1, wenn überhaupt. Und da natürlich die Aufmerksamkeit dann stark drauf ist. Ich habe gerade die Woche einen Anruf gehabt, da hat der Mann angerufen und hat gesagt, können wir unser fast 2-jähriges Kind mitbringen? Da habe ich gesagt, nein, das können Sie nicht mitbringen. Erstens, weil das Kind, auch wenn es das noch nicht rational versteht, aber es kriegt es A mit und B sind Sie ja die ganze Zeit abgelenkt. Ich meine, 2-jähriges Kind setzt sich ja nicht mehr, sitzt ja nicht mehr im Kinderwagen. Und dann sagt er, nein, meine Frau gibt dieses Kind aber nicht ab und das ist ja wahrscheinlich schon Teil des Problems. Und da muss man ganz ehrlich sein, dann sage ich, warum nicht? Haben Sie niemanden? Nein, weil sie Angst hat. So. Und genau das ist diese neue Generation, diese Helikoptergeschichte. Ja, also nur ich kann auf mein Kind aufpassen und niemand sonst. Wenn die nicht mal für eine Paartherapie 1 Stunde lang die Oma oder die Nachbarin ums Karree schicken können. Ja, ich meine, Leute.
Die Paarbeziehung ist nicht so wichtig wie das
nein,
Kind.
Nein, genau. Und die Paarbeziehung steht natürlich dann irgendwo dahin. Hinten.
Genau.
Und damit kann die ganze Sache nicht funktionieren. Punkt. Bleib ich
bei. Wie kommen dann Helikopterkinder darauf, dass Work-Life-Balance ihr neuer Lebensstil ist?
Also das ist jetzt heute auch eine Erbengeneration, denen geht, die fallen ja im Grunde genommen nicht alle, aber viele fallen einfach auch weich.
Ein Beispiel früher, ich erinnere mich an den ersten Adventskalender, den ich bekommen habe, gab es Pappkalender, wenn man einen bekommen hat, mit so einem kleinen Stückchen Schokolade drin aus dem Supermarkt. Das war schon wirklich toll. Ich habe mich mega gefreut. Heute stehen in den Geschäften Adventskalender für 100 Euro mit, weiß ich nicht, was der Kuckuck. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Nein, hast recht.
Das beschreibt es, glaube ich, ganz schön, was du meinst.
Nein, ich sehe das nicht ganz so. Wir waren in der im Blick der Generation von unseren Eltern und unseren Großeltern haben noch mehr Wohlstand gehabt, als sie selber hatten. Und es ging immer nach oben, stetig und immer weiter. Also das hat sich alles nicht so geändert. Und ich glaube, ich will jetzt mal für unsere Jugend eine Lanze brechen. Ich glaube, dass man denen schon ein bisschen was zutrauen kann und sich das erst noch rausstellen muss, wie unfähig und waschlappig die denn wirklich sind.
Aber es ist ja auch schon wieder wert.
Die Kinder.
Nein, das ist auch schon wieder wert.
Nee, das waschlappig habe ich nur gesagt.
Ganz klar muss sein, dass diese Helikopterhaltung kommt ja nicht vom Kind,
die
sondern die kommt ja von den Eltern.
Na ja, klar.
So, weil die es nicht aushalten. Ich sag immer, ich nehme immer ein super Beispiel und sag, wenn sie ihrem Kind jede Woche den Turnbeutel mit dem SUV ins Klassenzimmer fahren, was soll denn dann die Lernkurve ihres Kindes sein? Weil sie das peinlich finden, dass die Lehrerin dann einen Eintrag ins Heft macht. Ja, aber anders lernt das Kind doch nicht. Aber das sind ja die Eltern. Die Eltern sind die, die Angst eigentlich haben.
Ja, voll.
Haben.
Es geht immer um die Eltern bei den Helikoptern. Das ist schon klar.
Also legen wir fest, wir Eltern sind schuld an dem Waschlappenverhalten der jüngeren Generation.
Nicht schuld, aber wir haben schon Anteil.
Doch.
Genau.
Ja, würde ich schon so sehen.
Liebe Hörer, auf jeden Fall ein super Diskussionsthema. Finden wir auch keine Lösung. Ne? Das
genau.
Ist so. Ich glaube, die Wahrheit liegt da an vielen Punkten.
Und bevor wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ein paar ganz einfache Tipps mitgeben, wie man vielleicht Generationskonflikte lösen kann oder wie Patchwork zumindest leichter funktioniert, erzählen wir euch, wie wir bei Sarah, Lotte und Paul die Kurve gekriegt haben.
Der Wendepunkt.
Für unsere Sitzungen erst mit Sarah und Lotte, ihr erinnert euch, dann mit Paul und schließlich auch mit allen dreien haben Lotte und Paul realisiert, warum sie so unterschiedlich sind und dass sie sich deswegen nicht hassen müssen, sondern im Idealfall sogar voneinander lernen könnten. Und es gab noch einen ganz besonderen Auslöser, der sie näher zueinander gebracht hat.
Und zwar war das Lottes Katze, die auch Paul heißt. Und diese Katze ist verstorben. Und der Paul hat sich zu Lotte ins unaufgeräumte Zimmer gesetzt und hat sich ihren Kummer angehört.
Und bei diesem Gespräch, Lotte war völlig außer sich, denn den Kater Paul hatte ihr leiblicher Vater ihr kurz vor seinem Tod geschenkt, bricht es eben aus ihr heraus und sie erzählt Paul zum allerersten Mal, wie es sich für sie anfühlt, dass ihr Papa verstorben ist. Und jetzt eben auch noch der Tod der Katze und das Letzte, was sie von ihm hatte, jetzt eben auch von ihr gegangen ist.
Ja.
Und der Paul hat es verstanden und ist auch ganz einfühlsam gewesen in der Situation und auf sie eingegangen. Und es war das erste Mal, das allererste Mal, dass die beiden sich eigentlich wirklich näher gekommen sind. Und er hat sie sogar in den Arm genommen.
Und schau, hier siehst du wieder durch dieses Gespräch oder durch dieses ich zeig dir was, ich offenbare etwas von mir. Und der andere lässt sich berühren, indem er sein Herz öffnet und macht sich verletzbar. Und da passiert etwas, das ist eine ganz neue Form der Qualität einer Beziehung. Und deswegen müssen die Menschen nicht nur miteinander bla 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 reden, sondern genau solche Situationen erleben.
Versöhnung oder Verständnis?
Die drei sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie eigentlich nicht unbedingt beste Freunde werden müssen. Aber beide Seiten, also Lotte und Paul, haben ein gewisses Verständnis füreinander entwickelt. Paul lernt, dass er sich an eine verändernde Welt anpassen muss, anders geht's nicht. Und Lotte erkennt, dass nicht alles, was alt ist, auch schlecht sein muss.
Das ist ein schöner Satz, nicht alles, was alt ist, ist schlecht. Und so seid ihr dann nach einem halben Jahr auseinandergegangen, Andrea. Ein paar Tipps to go für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie hast du das mit Lotte und Paul gemacht?
Ich habe es eigentlich nicht anders gemacht, als ich es bei Paaren auch mache. Weil es geht hier um Beziehungen und um unterschiedliche Sichtweisen. Und nicht nur auf der rationalen Ebene, sondern du musst deinen Menschen ja immer fragen, darf ich dich fragen, was ist dein Gefühl eigentlich, um was es da geht? Also was ist dein Gefühl, was ist denn das Problem? Zum Beispiel bei Paul, erinnert euch, warum ist denn früher alles besser gewesen? Was ist denn eigentlich die Angst, die dahinter steht? Und da stecken Ängste dahinter.
Na klar, ich komme mit der heutigen Zeit nicht mehr zurecht, weil ich mich nicht mehr verändern kann. So sieht's aus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, erzählt aus euren Welten. Wie war das denn damals und wie ist es heute und warum ist es so? Das kann auch wirklich sehr, sehr lustig sein. Und wichtig ist, glaube ich, schildert viele Details und Beispiele, so dass sich eben die andere Generation besser vorstellen kann, wie anders das Leben eben damals war oder eben heute ist. Also nehmt den anderen mit in eure Welt.
Ich denke auch, es ist wichtig, dass ich sage, ich bleib bei mir, ja? Also ich sag nicht, du hast doch gar keine Ahnung von nichts, sondern wir haben früher das gemacht und ihr macht es heute so, aber es gibt halt, das Problem entsteht immer dann, wenn ich den anderen verurteile.
Und ich finde es schön, Fragen zu stellen. Gerade als ältere Person, der Jüngere, erklär mir mal, wie läuft das? Warum machst du das so? Aha, ohne zu werten. Einfach ganz viel Interviews, ganz, ganz viele Interviews. Die Patchwork-Familie. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Englischen und beschreibt eine Handarbeitstechnik. Ne? Dabei werden viele bunte Flicken, die sogenannten Patches, zu einer großen Pipi-Langstrumpfdecke zusammengenäht. Also Patchwork ist viel Arbeit. Wenn es gut klappt, sieht super gut aus am Ende. Andrea, ein paar Tipps. Weil 7-13% aller Familien in Deutschland leben mittlerweile in einer Patchwork-Familie. Wahrscheinlich sind es sogar mehr. Das sind jetzt nur, weil viele sind ja nicht offiziell gemeldet. Und schon Bezeichnungen wie Stiefmutter oder Stiefvater wecken so negative Assoziationen, ne, zu Unrecht. Kennt man so ein bisschen aus Grimms Märchen auch. Das waren immer die Superbösen.
Ja.
Also die Wörter Stief habe ich mal gehört und gelernt. Verwendest du wirklich nur, wenn die tatsächliche Mutter, also du hast eine Stiefmutter, weil deine Mutter verstorben ist. Aber ich bin jetzt zum Beispiel keine Stiefmutter für die Kinder meines Partners. Also wir haben da auch andere Worte für gewählt. Ich finde zum Beispiel Bonus immer schön, weil es einfach so ein Add-on ist, ja. Also Bonus-Bezugspersonen oder ich bin zum Beispiel die ZM. Die ZM ist die Ziehmutter. Und ich habe ein ZS, das ist mein Ziehsohn, und eine ZT, das ist meine Ziehtochter. Und ich habe aber auch eigene Kinder,
das ist ja total
leibliche
süß.
Kinder. Ja, ich finde es auch total süß. Und manchmal kriege ich auch eine WhatsApp vom Papa, der sagt dann, dein ZS hat heute gesagt. Und dann weiß ich schon, oh, jetzt dein Sohn hat heute gesagt, sozusagen, dies oder das ist. Genau, und das haben wir halt gemacht, weil eben die Stiefmutter immer einen negativen Touch hat und ich das auch einfach nicht bin. Es gibt ja eine Mutter und die will ich weder ersetzen ersetzen, noch kann ich die ersetzen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig wäre, wenn man in einer Patchwork-Situation auch ein bisschen darauf achtet, dass es nicht nur Vater, Mutter, Kind gibt, sondern es gibt hier auch Subsysteme. Also es gibt in vielen Fällen eben auch noch, ich rede immer davon, wenn der andere Partner nicht gestorben ist, ja. Aber jetzt nehmen wir doch mal, du hast einen Mann, mit dem du deine erste Tochter hast. Und der hat vielleicht wieder eine Frau und diese Frau hat vielleicht wieder Kinder. Und das Kind ist dann zum Beispiel Gast in der einen Familie und ist dann aber hier ansässig und ist hier wieder zu Hause, anders zu Hause als in der anderen Familie. Und da kommen so viele Subsysteme zusammen und so viele Bedürfnisse. Das erfordert also so ein gutes Einfühlungsvermögen und so gute Kommunikation. Das ist richtig schwierig. Aber in Patchwork-Sachen holen sich die Menschen auch dann erst oft Unterstützung, wenn es wirklich schon so schwierig ist.
Ja, klar.
Und das finde ich schade. Also ich kann wirklich nur sagen, ich hätte nie gedacht, dass es auch so cool sein kann. Und ich spreche da jetzt aus eigener Erfahrung.
Das Entscheidende ist, es muss sich erst entwickeln. Ich kann den Tipp nur an jeden geben, der in so eine Patchwork-Familie kommt oder an eine bestehende Familie als Außenseiter kommt, dass er wartet, bis sich was entwickelt und seine Vorstellungen definitiv zurückstellen muss. Man kann es nicht herbeireden, sondern es muss wachsen. Erst dann kann eine Familie entstehen und die muss wirklich wachsen, wie eine Freundschaft wachsen muss. Man kann nicht hergehen und sagen, wir haben jetzt hier Familienregeln, die habe ich mitgebracht und so müsste es funktionieren. Das klappt nicht.
Genau.
Das klappt auf keinen Fall. Man muss sich unbedingt zurücknehmen.
Und jetzt überleg auch mal ganz kurz nur, wenn du heute schwanger bist, wenn du dann dein Kind bekommst, wie lange das dauert. Ich sag jetzt mal, bis du 5 oder 6 warst, bis deine Stiefmutter ins Spiel gekommen ist, hat die andere Familie ja schon 6 Jahre Zeit gehabt, reinzuwachsen. Du kriegst ja normalerweise nicht ein 6-jähriges Kind vor die Nase gesetzt. Also auch das wächst ja.
Natürlich.
Und genau das ist wichtig. Und ich habe immer wieder Leute, die Probleme haben, auch mit den Kindern des Partners oder der Partnerin klarzukommen.
Es kann natürlich auch sein, dass das nie klappt. Könnte ja theoretisch passieren. Und da ist es am besten, wenn man sich damit auseinandersetzt und sagt, wenn ich Pech habe, klappt es nicht. Könnte ja sein.
Könnte.
Paul hat auf jeden Fall ganz viel gelernt. Paul und Lotti sind heute gute Freunde, kann man sagen. Nicht die besten, aber sie sind gute Freunde. Sie sind auch seit einiger Zeit nicht mehr zu dir gekommen. Und was ich sehr süß fand, Andrea, du hast erzählt bei eurer letzten Sitzung, Lotti freudestrahlend hat gesagt, also jetzt hat mir der Paul einen neuen Kater geschenkt. Süß, oder?
Ja, ist schon sehr süß und ich find's auch wichtig, dass klar ist, die Mutter hat eine Wahlbeziehung getroffen, indem sie sich mit dem Paul verbunden hat und hat ihrer Tochter ja jetzt sozusagen diesen Mann mit zugemutet. Und die Aufgabe der Kinder, so krass das jetzt ist, ist nicht, den Partner lieben zu müssen, aber sie müssen ihn akzeptieren oder zumindest tolerieren.
Also ich finde, die 3 wichtigsten Schlagworte sind Liebe,
ja,
Zeit und Verständnis.
Ja.
Und den Begriff Bonuseltern. Bonusmama, Bonuspapa finde ich
stimmt,
großartig.
Sehr großartig. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja. Bis zur nächsten Woche.
Bis nächste Woche. Vielen Dank.